Ihr dürft euch gerne wieder setzen. Preis dem Herrn. Du hast mir eine gute Vorlage gegeben, Katharina. Für die von euch, die nicht wissen, wer Dwight L. Moody war. Dwight L. Moody war einer der größten Evangelisten der Neuzeit, der im Amerika des späten 19. Jahrhunderts, besser gesagt, und des frühen 20. Jahrhunderts riesige, gewaltige Erweckungsversammlungen hatte und viele, viele Menschen zum Herrn geführt hat. Es gibt eine Sache, die man von ihm erzählt, nämlich, dass er nie ins Bett gegangen ist, ehe er nicht einen Menschen am Tag zu Christus geführt hat. Und eine andere Anekdote möchte ich euch kurz erzählen von Dwight L. Moody. Die hat zwar nichts mit meiner Predigt zu tun, aber bietet trotzdem einen guten Einstieg in das, was wir heute Morgen noch machen werden. Und zwar kam einmal eine berühmte Sängerin zu Dwight L. Moody. Stell dir diese Versammlungshalle vor, riesige Halle, Evangelisations-, Erweckungsversammlungen. Und diese Sängerin bot Dwight L. Moody an, zu singen in seinen Versammlungen. Und wahrscheinlich dachte sie, der Mann Gottes wird sich besonders geehrt fühlen, wenn ich ihm das anbiete. Und Dwight L. Moody fragte sie zurück, nun dann bitte sag mir doch, zu welcher Gemeinde du gehörst. Und die Frau, diese Sängerin, die wahrscheinlich wirklich weltberühmt war zur damaligen Zeit, antwortete ihm, nun, ich gehöre zu keiner bestimmten Gemeinde, sondern zum weltweiten Leib Jesu, zur globalen Gemeinde. Und wisst ihr, was Dwight ihr antwortete? Er sagte ihr, dann geh und sing dort. Ist das nicht eine wunderbare Aussage? Dann geh und sing dort. Wenn du keine Ortsgemeinde hast, auf die du verweisen kannst, in der du dich bewährt hast, in der du singen kannst, dann wirst du irgendwo singen müssen, wo dich niemand hört. Und wisst ihr was? Im weltweiten, globalen Leib Jesu hört man dich erst, wenn du deine Sporen abverdient hast, dort, wo du jetzt gesetzt bist. Halleluja. Ich möchte euch heute Morgen eine Botschaft bringen, die etwas mit Finanzen zu tun hat, aber sie hat auch etwas mit einem siegreichen Leben schlechthin zu tun. Und zwar, wenn du deine Bibel dabei hast, dann schlag sie bitte auf zu Römer 5, Vers 17. Römer 5, Vers 17 ist ein Standardvers in meinem Leben seit vielen Jahren, der mir sehr geholfen hat, meine Stellung in Christus besser zu verstehen, ein siegreiches Leben zu führen, im Leben zu herrschen, überhaupt zu wissen, dass man im Leben herrschen kann und soll. Das ist nämlich ein ganz wichtiges neutestamentliches Konzept, falls du es nicht gewusst hast. Und für mich ist dieser Vers auch so eine Art Referenzschriftstelle geworden, anhand derer ich Bibelübersetzungen kontrolliere oder prüfe. Immer wenn ich irgendwo auf eine Bibelübersetzung stoße, die ich noch nicht kenne, dann schlage ich schnell zu Römer 5, Vers 17 auf und lese nach, wie diese Übersetzung diesen Vers übersetzt hat, denn daran sehe ich, wes Geistes Kind diese Übersetzung ist. Du denkst, ja, aber gibt es denn da verschiedene Möglichkeiten? Ja, die gibt es. Das wirst du sehen, wenn du eben diese verschiedenen Übersetzungen kennst. In Römer 5, Vers 17 heißt es, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod durch den einen geherrscht hat, so werden vielmehr die, welche den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit empfangen, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Und eine Übersetzung zum Beispiel fügt ganz einfach ein, im zukünftigen Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Aber ich muss dich enttäuschen oder besser gesagt aufklären, das steht nicht im Grundtext, das steht nicht im griechischen Text. Wir werden nicht erst im zukünftigen Leben herrschen durch den einen Jesus Christus, sondern gemeint ist, dass wir in diesem Leben herrschen durch den einen Jesus Christus. Halleluja. Nun, in diesem Vers wird uns einiges gesagt, nämlich, dass Christus gestorben ist, dass er gekommen ist, um den Tod hinwegzunehmen. Viele Konzepte, viele Dinge könntest du daraus ableiten. Aber es wird insbesondere gesagt, damit wir im Leben herrschen können durch den Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit. Das ist das, was uns zukommt, was uns zugesprochen wird in diesem Vers durch Paulus. Dass wir den Überfluss der Gnade und, grammatisch korrekt, den Überfluss der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Überfluss bezieht sich auf beides. Wir haben Überfluss an Gnade empfangen und wir haben auch einen Überfluss an der Gabe der Gerechtigkeit empfangen. Das sind nicht einmalige Dinge, sondern das sind Dinge, die du immer wieder wiederholen musst. Heute stehen wir in einer Zeit, wo im Leib Christi ein ziemlich großer Aufruhr am Geschehen ist in Bezug auf eine neue Gnadenlehre, in Bezug auf eine neue Betonung der Gnade und, wenn ihr es mir erlaubt, muss man sagen, eine Überbetonung oder Falschbetonung der Gnade. Aber darauf will ich heute Morgen nicht eingehen, damit müsste man sich separat befassen. Aber Fakt ist und wichtig ist, dass wir in einem Überfluss der Gnade leben, dass wir Gnade um Gnade empfangen, Gnade um Gnade nehmen, um leben zu können, um herrschen zu können in diesem Leben. Aber dann sagt Paulus, dass wir eben auch den Überfluss der Gabe der Gerechtigkeit empfangen haben. Überfluss der Gabe der Gerechtigkeit, was ist das? Kann ich denn mehrfach gerecht gesprochen werden? Kann ich denn immer wieder neu Gerechtigkeit empfangen? Nicht im eigentlichen Sinn, aber wir müssen immer wieder neu uns unserer Stellung der Gerechtigkeit vergewissern und sie uns vergegenwärtigen, damit wir in dieser Fülle, in diesem Überfluss der Gerechtigkeit wandeln können. Und das ist genauso wichtig, wie Überfluss an Gnade empfangen zu haben. Und das wird bedeuten, dass du zum Beispiel Verse wie 2. Korinther 5, 21, den der Sünde nicht kannte, hat er für uns zur Sünde gemacht, damit wir Gottes Gerechtigkeit würden in ihm? Dass du diesen Vers nimmst und ihn wieder und wieder und wieder und wieder in dein Leben hineinsprichst und dir so immer wieder neu eine Grundlage legst. Es ist wie wenn du auf dem Wasser gehst. Es ist wie wenn du in der Luft, im luftleeren Raum dich bewegst und du musst dir selbst einen Weg legen. Und so bekennst du tagtäglich, bekennst du immer wieder, wann immer es nötig ist und du merkst, dass dir die Grundlage der Gerechtigkeit wieder einmal entschwindet. Betest du ganz einfach diesen Vers, den der Sünde nicht kannte, hat er für mich zur Sünde gemacht, damit ich Gottes Gerechtigkeit würde in ihm. 2. Korinther 5, 21. In den üblichen Übersetzungen heißt es in Römer 5, Vers 17, dass wir diese Dinge empfangen. Empfangen. Empfangen ist das griechische Verb lambano. Und lambano ist ein sehr interessantes Wort. Du kannst es mit empfangen übersetzen. Und es gibt viele Stellen im Neuen Testament, wo es auch ganz richtig mit empfangen übersetzt wird. Aber lambano bedeutet eigentlich ergreifen. Es bedeutet eigentlich etwas wirklich haben wollen und es deswegen ergreifen. Nehmen wir an, Pastor Matthias würde von seinem Sitz aus, da wo er jetzt gerade sitzt, zu mir sagen, Pastor Manfred, ich schenke dir mein iPhone. Nun, ich bin kein großer Smartphone-Benutzer, ich bin überhaupt kein großer Handy-Benutzer. Das würde vielleicht bei mir nicht so viel auslösen. Ich würde mir vielleicht noch überlegen, ob ich das wirklich will, ob ich dieses Angebot tatsächlich annehmen soll. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei anderen unter euch einen sofortigen Reflex auslösen würde, wenn Pastor Matthias dir sagen würde, kannst du mein iPhone haben? Ihr würdet nämlich springen und euch dieses iPhone greifen. Wer würde das tun? Kann irgendjemand nachvollziehen, von was ich gerade rede? Ich hoffe doch, ja. Nun, Matthias, macht euch dieses Angebot nicht. Das ist nur ein Beispiel. Ja. Aber ihr habt gesehen, in dem Moment, wo das bei mir etwas auslöst, einen Impuls, der mir sagt, ich will das haben, von diesem Angebot will ich Gebrauch machen, verlasse ich meine bisherige Position, springe hin und greife mir dieses iPhone. Und genau das wird beschrieben durch das Wort lambano. Empfangen wiederum weckt bei uns meistens eine völlig andere Assoziation, nämlich Pastor Matthias sagt, er möchte mir gerne sein iPhone schenken. Und ich sitze auf meinem Stuhl oder stehe in meiner gewohnten Position und ich denke, dann soll er mal kommen und es mir überreichen. Aber Pastor Matthias hat ja schon alles getan, was er tun kann, um mir zu versichern, dass er mir sein Telefon schenken will. Also bin ich doch jetzt dran, eine Bewegung zu tun. Und du kannst unter Umständen lange warten. bis etwas zu dir getragen wird, das dir bereits versprochen wurde. Und genauso ist es mit dem Überfluss der Gnade und mit dem Überfluss der Gabe der Gerechtigkeit. Jesus sitzt auf seinem himmlischen Thron und diese Verheißungen sind ausgesprochen. Und was wir jetzt tun müssen, ist, uns das zu greifen, uns das zu holen, was uns gehört. Halleluja! Mit anderen Worten, wenn du Römer 5,17 so verstehst und so liest, dann heißt es, denn wenn durch die Übertretung des einen der Tod, also alles Negative, geherrscht hat durch den einen, so werden vielmehr die, welche dem Überfluss der Gnade und der Gabe der Gerechtigkeit ergreifen, Halleluja, im Leben herrschen durch den einen, Jesus Christus. Nur die, die sich das iPhone ergreifen, werden mit dem iPhone telefonieren können. Die darauf warten, dass man es ihnen noch nachträgt, werden es niemals haben. Wahrscheinlich wäre Pastor Matthias sogar beleidigt, wenn er mir tatsächlich dieses Angebot machen würde und ich würde schulterzuckend dastehen und sagen, nun gut, wenn ich ein iPhone haben soll, wird man mir eines geben. Dabei hat er gerade genau das gesagt. Und mit diesem Vers und mit diesem Konzept ist ein ganzes Verständnis des Reiches Gottes und des Wortes Gottes und dem Umgang mit den Verheißungen Gottes verbunden, das wir verstehen müssen. Die Dinge Gottes werden uns nicht noch nachgetragen, nachdem sie doch ein für alle Mal erwirkt worden sind. Nachdem die Verheißung ausgesprochen wurde, komm und greif, komm und nimm, komm und iss. Lambano, nicht empfangen, nicht etwas wird noch in deinen Schoß gelegt, du fauler Sack, sondern etwas muss genommen werden, für das ein hoher, 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 hoher Preis bezahlt worden ist. Und ich denke, ihr stimmt mir zu, wenn ich sage, Christus hat den allerhöchsten Preis bezahlt für all diese geistlichen Güter, die wir uns überhaupt vorstellen können. Und das bringt uns zu einer Geschichte aus dem Alten Testament, aus der ich nur einen einzigen Vers mit euch lesen möchte, weil ihr sofort wisst, um was es geht, weil ihr es sofort erkennen werdet. Und es illustriert sehr schön das, was Römer 5,17 auch aussagt für uns neutestamentliche Gläubige, nämlich David, König David, hat genau das schon im Alten Bund verstanden und getan. Er wusste, der Philister Goliath ist in meine Hand gegeben. Was ich tun muss, ist mir etwas greifen und dann auf diesen Riesen zulaufen und ihn erledigen. In 1. Samuel 17, Vers 40 heißt es, und er, das ist David, nahm seinen Stab in seine Hand und wählte 5 glatte Steine aus dem Bach und tat sie in die Hirtentasche, die ihm als Schleudertasche diente, und nahm seine Schleuder in seine Hand und ging dem Philister entgegen. Was tat David? Er wusste, ich bin gesetzt. Niemand anderes wagt es. Niemand anders ist bereit, dem Riesen entgegenzulaufen. Niemand anders hat offensichtlich den Mumm oder, um es mit einem jiddischen Wort zu sagen, die Chuzpe, um sich diesem Riesen entgegenzustellen. Also werde ich es tun. Wer ist dieser unbeschnittene Philister, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt, dass er den Namen Gottes in den Dreck tritt? Wer ist dieser unbeschnittene Philister? Etwas wie Berufung stand auf in David. Etwas wie Wissen darum, dass man von Gott gesetzt ist, stand auf. Aber dann wartete er nicht, bis ihm eine Rüstung angelegt wurde. Dann wartete er nicht, bis man ihm einen Speer in die Hand gab, sondern er selbst ging hin und holte sich 5 Steine aus einem Bach, aus einem Bachbett, tat diese Steine in seine Schleudertasche, um schließlich Munition zu haben, um dem Riesen entgegentreten zu können und ihn zu erledigen. Saul hatte ihm angeboten, seine Rüstung zu tragen, aber diese Rüstung passte nicht. Lasst uns aufhören, das, was bei anderen funktioniert hat, einfach für uns zu übernehmen. Weißt du, ich kann nicht die Hemden von Pastor Matthias tragen. Pastor Matthias könnte nicht die Hemden von mir tragen. Wir können nicht einfach die Schuhe, die Hosen und die Hemden austauschen. Wir würden wahrscheinlich ein lustiges Bild abgeben, wenn Pastor Matthias heute Morgen in meiner Kleidung hier stünde und ich in seiner. David hätte ein lustiges Bild abgegeben, wenn er in der Rüstung von Saul versucht hätte, den Riesen Goliath zu bezwingen. Aber es wäre ihm nicht gelungen. Du musst vom Herrn empfangen, welches deine Waffen sind. Nun, ein Bereich in unser aller Leben, ich denke, dass ich für alle sprechen kann, wo wir ganz dringenden Bedarf haben, im Leben zu herrschen und den Überfluss der Gnade und die Gabe der Gerechtigkeit nicht nur theoretisch oder theologisch zu erleben, sondern ganz praktisch, das sind unsere Finanzen. Hallo? Und ich meine wirklich, dass ich für alle reden kann. Ich weiß, dass ich für meine Frau und mich reden kann. Ich weiß, dass ich für eure Pastoren reden kann. Ich weiß, dass ich für euch als Gemeinde reden kann. Und wahrscheinlich auch deswegen für alle einzelnen Personen, die zu dieser Gemeinde gehören. Wir brauchen dringend Herrschaft im Leben, was unsere Finanzen anbelangt. Und wisst ihr, was der große Fehler ist, den wir zu lange gemacht haben? Wir haben gedacht, wenn Gott will, dass wir reich sind, dann wird der Reichtum irgendwann zu uns kommen. Wir haben diese passive Haltung eingenommen, dass wir gedacht haben, nun, es heißt zwar im Wort Gottes, dass Christus arm wurde für uns, damit wir durch seine Armut reich würden, aber ich sehe ja nichts davon. Wo ist jetzt der Reichtum? Manche haben sich dann darauf hinausgerettet, dass sie gesagt haben, nun, wir sind gesegnet mit jeder himmlischen Segnung. Wir sind gesegnet mit himmlischen Reichtümern. Das ist einfach, die siehst du nämlich nicht. Die kannst du immer für dich beanspruchen und reklamieren, du siehst sie nämlich nicht. Niemand kann dir beweisen, dass du sie hast oder nicht hast. Du selbst kannst aber auch nicht beweisen, ob du sie hast oder nicht hast. Ich glaube, das ist ein Grund, warum viele Christen das Thema Finanzen so sehr meiden. Denn hier kommt der Reifen auf die Straße, wie die Amerikaner so schön zu sagen pflegen. An Finanzen kannst du abrechnen, kannst du sehen, ob jemand tatsächlich Erfolg hat, was seinen Glauben für Finanzen angeht oder eben nicht. Im Bereich der Finanzen kannst du sehen, wie sehr jemand für diesen Bereich zur Herrschaft im Leben gelangt ist oder eben nicht. Und bitte lasst uns nichts vormachen, wenn du jeden Heller zweimal, dreimal umdrehen musst, dann herrschst du nicht im Leben in Bezug auf diesen Bereich der Finanzen. Aber wir wollen dahin kommen, Amen. Nicht damit wir uns ein teures Auto kaufen können, sondern damit wir die Erweckung finanzieren können. Und die Erweckung muss mitfinanziert werden. Der Herr hat uns so gesegnet, mit euren Pastoren zusammenarbeiten zu können. Als wir vor einem Jahr zum ersten Mal hier waren, hätte ich nicht gedacht, dass diese Zusammenarbeit so schnell, so eng wird. Aber das ist sie geworden und das durch die Führung des Herrn, nicht durch unser eigenes Wollen oder Suchen. Wir haben nicht gedacht, oh, wir brauchen unbedingt Partner in der Uckermark, um unseren eigenen Dienst ausbreiten zu können. Nein, sondern der Herr hat durch Pastor Jens Gaumfeld uns noch näher zusammengeführt. Jens ist wirklich eine Art Katalysator, wie man es nennt mit einem fremden Wort. Er bringt Leute zusammen und er hat wirklich eine übernatürliche himmlische Gabe, Menschen zu vereinen, die vielleicht sonst nicht oder nicht in demselben Maße zusammenkommen und zusammenarbeiten würden. Halleluja, und das ist wunderbar. Und das heißt nicht, dass wir jedes Mal Jens brauchen, um mit euren Pastoren gute Gemeinschaft haben zu können. Seht ihr, das funktioniert auch so. Preis dem Herrn. Aber ab und zu erinnern wir uns an Jens und denken, jetzt könnte man ihm ein kleines Foto schicken von dem, was wir gerade machen und so weiter. Möchtest du zur Herrschaft gelangen in deinen Finanzen? Möchtest du mit Fug und Recht sagen können, was diesen Bereich angeht, mag andere geben, wo ich noch in der Niederlage lebe oder wo ich noch sehr angefochten bin, aber in diesem Bereich habe ich den Durchbruch, habe ich den Sieg. Preis dem Herrn. Und weißt du was? Es wäre ein guter Bereich anzufangen. Du musst nicht alle seelischen und inneren Konflikte und Beziehungskonflikte zuerst gelöst haben, um für Finanzen glauben zu können. sondern mit jedem Mal, wo Geld zu dir kommt, wo du einen Durchbruch, wo du eine Versorgung erlebst in diesem Bereich, wirst du auch neuen Mut schöpfen können, um in anderen Bereichen vorwärts gehen zu können, mit demselben Schlachtruf auf den Lippen. Wer ist dieser unbeschnittene Philister, dass er es wagt, die Schlachtreihen Gottes zu verhöhnen? Nun, so wie David 5 Steine aus dem Bach nahm, möchte ich euch heute Morgen 5 Steine bringen in Bezug auf das Thema der Finanzen und des Herrschens im Leben bezüglich Finanzen. 5 Steine, was meinst du, Pastor Manfred? Willst du jetzt hier anfangen, mit Stein zu schmeißen? Bitte pass auf, es hat sehr viel Glas hier in diesen Räumen. Nein, sondern Steine sind für mich ein Symbol, wenn ich das übertrage auf den neuen Bund. Was würde ich mir greifen, wenn ich kämpfen müsste? Dann würde ich mir keine physischen Steine greifen, sondern ich würde mir Worte Gottes greifen. Ich würde mir aus dem Fels der Ewigkeiten kleine Steine herausbrechen, die mir für die momentane Situation oder die Situation, wo ich gerade am Kämpfen bin, die mir da eine Waffe in die Hand geben. Und das solltest auch du tun. Steine gleich Verheißung. Das ist das Erste, was du aufschreiben kannst heute Morgen. Falls du noch nichts aufgeschrieben hast, Steine gleich Verheißungen. Oder du kannst auch noch einmal ein Gleich dahinter setzen. Verheißungen gleich Munition. Verheißungen gleich Munition. Nun, lass uns anfangen mit diesen 5 Steinen. Ich habe hier Steine mitgebracht. Und zwar sind die von unserem letztjährigen Urlaub in Dänemark. Und das sind besonders schöne Steine. Wir waren einmal am Strand und haben dort Steine gesammelt. Einer will gar nicht rauskommen hier. So, jetzt habe ich sie alle 5. Preis dem Herrn. Ich nehme die mal in die Hosentasche und schaue dann einfach, was rauskommt. Stell dir David vor, mit seiner Tasche und den 5 Steinen darin. Vielleicht fragst du dich, warum hat er überhaupt 5 Steine gesammelt? Er hat ja nur einen gebraucht. Er hat ja nur einen Stein gebraucht, um den Riesen schließlich und endlich zu erschlagen. Und weißt du, das ist eine feine Linie. David war nämlich nicht anmaßend. Viele Christen sind in ihrem Glauben anmaßend. Sie sagen, gib mir ein Schwert, gib mir eine Verheißung, gib mir einen Stein, damit werde ich die Welt erobern. Lass mich Johannes 3,16 auswendig lernen. So sehr hat Gott die Welt geliebt und damit werde ich sämtliche Schlachten schlagen. Nein, wirst du nicht. Du wirst flach auf die Nase fallen, weil du keine Ahnung hast vom Wort Gottes, weil du vielleicht nicht einmal einen halben Vers auswendig weißt. Ganz zu schweigen davon, dass du 5 in deiner Tasche hast, dass du 5 Steine gesammelt hast. So, meine Hosentaschen werden dicker. Muss man immer ein bisschen... Sieht jetzt vielleicht nicht gut aus, aber ihr wisst ja, was da drin ist. Steine. Steine, wisst ihr, ich weiß nicht, ob das im Deutschen auch so ist, in der Schweiz, jede Sprache hat ja so ihre Slangbegriffe für Geld. Und in der Schweiz ist ein Slangausdruck für Geld, ist Kies. Kies. Ist wahrscheinlich im Hochdeutschen auch so. Also ich habe Kies in meiner Tasche hier. So, mein erster Stein in Bezug auf den Kampf in Finanzen ist 5. Mose 8, Vers 18. 5. Mose 8, Vers 18. Und zwar heißt es dort, sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrecht erhält, so wie er deinen Vätern geschworen hat und so wie es heute ist. Halleluja. Das ist mein erster Stein. Damit bekämpfe ich den Teufel, damit bekämpfe ich den Feind namens Mangel, den Riesen Goliath namens Mangel und nicht genug. Kennst du den? Kennst du den Riesen Goliath, / Mangel, / nicht genug, immer gerade knapp, zu wenig oder nicht ausreichend? Kennst du diesen Riesen? Amen, wir alle kennen den, deswegen ich predige diese Predigt zu euch. Die Botschaft ist für euch. Fang an, deine Steine zu sammeln. Und ich sag dir, müssen nicht dieselben sein, wie ich sie habe. Du kannst dir 5 andere nehmen, aber sie sollten etwas mit Finanzen zu tun haben und deinem Sieg in diesem Bereich. 5. Mose 8, Vers 18. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken. Halleluja, es ist schwierig, an den Herrn, deinen Gott zu denken. Ich hoffe nicht, dass es dir schwerfällt, an den Herrn, deinen Gott zu denken. Dass er es ist. Was sollten dir für Gedanken durch den Kopf gehen, wenn du an den Herrn, deinen Gott denkst? Du solltest denken, das sollte eine deiner ersten Assoziationen sein, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Halleluja! Nicht, dass er es ist, der dir Kraft gibt, ein frommes Leben zu führen, ein unauffälliges Leben zu führen, eine kleine graue Kirchenmaus zu sein, sondern dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Halleluja! In welchem Rahmen? Damit er seinen Bund aufrecht erhält, den er deinen Vätern geschworen hat, so wie es heute ist. Mit diesem Stein beziehen wir uns auf etwas Uraltes. Du könntest sagen, das ist der älteste Stein, den ich in meiner Tasche habe. Das ist der älteste Stein, mit dem ich diesen Kampf führe. Auf den haben sich Juden vieler Jahrhunderte, ja Jahrtausende, haben sich auf diesen Stein bezogen. Auf 5. Mose 8, Vers 18. Und würdest du nicht auch zustimmen, wenn ich sage, sie waren recht erfolgreich damit? Halleluja. Also wenn die Juden 5. Mose 8, Vers 18 haben und glauben und damit diesen Kampf kämpfen und dieses Vermögen schaffen konnten, das sie geschaffen haben weltweit, warum sollte es mir dann nicht gelingen? Und wisst ihr, hier fängt der Kampf bereits an in Bezug auf diese Verheißungen. Was machst du mit einem solchen Stein? Ich meine, ich kann diesen Stein in der Tasche haben. Ich kann ihn streicheln. Ich kann ihm eine Patina geben mit der Zeit. Irgendwann wird er speckig. Oder ich kann ihn von Zeit zu Zeit rausnehmen und mir in Erinnerung rufen. Aha, ja genau, ich glaube ja 5. Mose 8, Vers 18. Aber gerade auch hier in diesem Raum könnte ich Folgendes tun. Ich könnte diesen Stein nehmen und ihn schleudern und diese Scheibe dahin einschmeißen. Werde ich nicht tun, aber du kannst sehen, ich könnte hier noch 5. Mose 8, Vers 18 draufschreiben und ihn auf meinen Schreibtisch legen oder sonst etwas Nettes damit tun. Aber ich kann ihn auch nehmen und ihn schleudern. Und genau das solltest du tun mit deinen Verheißungen, mit den Steinen des Wortes Gottes, die du gefunden hast, die du aufgesammelt hast, die du empfangen bzw. Lambano ergriffen hast. Du solltest kämpfen damit. Und die Schleuder, mit der du das Wort Gottes schleuderst, ist dein Mund. Halleluja! Du nimmst nicht das Wort und schleuderst es in Buchform oder in Bibelverskartenform, sondern mit deinem Mund. Es hilft gar nichts, wenn die Wahrheit an deinem Kühlschrank steht oder hinten auf deiner Heckklappe. Die Wahrheit muss in deinem Mund geführt werden. Nur dann kann sie etwas gegen den Riesen ausrichten. Und das ist eine Stelle, die ich dem Feind immer wieder einmal entgegenschleudere, ich sage ihm, Teufel, wer bist du? Ich denke an den Herrn, meinen Gott. Er ist es, der mir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen. Du wirst mir nicht einreden können, dass ich all meine Lebtage arm oder mittellos oder durchschnittlich bleiben werde in diesem Bereich, sondern mein Gott befähigt mich, Vermögen zu schaffen. Halleluja, damit er seinen Bund aufrecht erhält und ich seinen Bund aufrecht erhalten und weitertragen kann und andere mit hineinnehmen kann in diesen Bund und sie Anteil haben lassen kann an den Segnungen dieses Bundes. Nun, manchmal funktioniert es mit diesem einen Stein und der Teufel flieht oder gibt sich geschlagen. Wisst ihr, Goliath konnte erschlagen werden, aber den Teufel kannst du nicht erschlagen. Der wird immer wieder einmal seine hässliche Fratze vor dir auftauchen lassen. In dieser Zeit, in der wir leben, vor dem tausendjährigen Reich, kannst du den Teufel nicht endgültig besiegen. Deswegen solltest du deine Taschen stets gefüllt haben mit Steinen, die du gegen ihn anwenden kannst. Mein nächster Stein, das ist ein ganz schöner hier, ein schwarz-weißer Stein. Auf der einen Seite ist er weiß, auf der anderen ist er schwarz. Ich liebe den. Die sind alle ausgestellt bei mir zu Hause in so einer Schale, habe ich die liegen. Erinnerung an Dänemark 2013. Dieser Stein hier steht für 2. Korinther 8, Vers 9. 2. Korinther 8, Vers 9, ich bin also jetzt schon im Neuen Testament. Und in 2. Korinther 8, Vers 9 heißt es, Denn wir kennen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um unseretwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Halleluja. Das passt ganz schön zu diesem schwarz-weißen Wechselding. Er musste arm werden, damit ich reich werden kann. Er musste die Finsternis auf sich nehmen. Armut ist Finsternis. Armut ist Finsternis, damit ich reich werden kann, damit ich weiß werden kann, so wie er für mich zur Sünde geworden ist, so wie er für mich zum Fluch geworden ist, damit der Segen Abrahams zu mir kommen kann, damit Gottes Gerechtigkeit zu mir kommen kann, musste er arm werden, damit ich reich werden kann. Halleluja. Und auch das ist ein Stein, eine Waffe, die ich dem Teufel immer wieder entgegenschleudere, die ich dem Mangel ins Gesicht schleudere. Ich ziele auf seine Stirn und sage, was Mangel? Was nicht genug? Was Teufel? Du willst mir sagen, ich kann nicht mehr haben, ich kann niemals reich werden, ich werde stets ein armer Pfarrer bleiben. Da hast du deine Rechnung ohne das Wort Gottes gemacht. Denn 2. Korinther 8, Vers 9 sagt, denn ich kenne die Gnade meines Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um meinetwillen arm wurde, damit ich durch seine Armut reich würde. Du bist besiegt in dieser Hinsicht, Teufel. Also flieh. Du fragst ja, wie viel Mal muss ich das machen, Pastor Manfred? Genügt einmal? Genügt es, wenn ich meinen Stein einmal schleudere? Bei David hat es ja auch genügt, dass er nur einen Stein geschleudert hat. Nun, das ist nur bildlich zu verstehen. Bitte versucht das nicht 1:1 zu übertragen auf deine Situation. Bearbeite diesen Riesen mit deinen Steinen, so oft er auftaucht. Dass er wieder dasteht, heißt, dass er offensichtlich noch nicht genug hatte. Du konntest ihn noch nicht vertreiben. Also kommst du mit dem zweiten Stein und schleuderst ihm den entgegen. Und du merkst schon, ich habe keine Bibel in meiner Hand, ich habe keine Predigtvorbereitung vor mir liegen, sondern ich habe all das auswendig gelernt. Ich arbeite heute Morgen nur mit Schriftstellen, die ich auswendig kann. Einerseits, weil Urlaub ist, aber andererseits auch, um euch zu demonstrieren, wie das Ganze funktionieren muss. Du musst diese Dinge intus haben. Du musst wissen, was du in deiner Tasche hast. Halleluja. Denn in der Situation, dann, wenn der Riese kommt, hast du nicht Zeit, noch mit deiner Konkordanz mühsam Schriftstellen zu suchen. Wie war das schon wieder? Wisst ihr, viele Christen sagen dauernd Sie kennen keine Schriftstellen auswendig. Sie sagen immer nur Es steht geschrieben Gott ist mein Versorger. Wäre das ein Stein, den du gebrauchen könntest, um dem Riesen entgegenzutreten? Nein! Das ist kein Schriftvers. Das ist nur ein halber Stein. Oder der Abschliff von einem Stein. Nimm die Bibelverse so, wie sie geschrieben stehen, mit Kapitel- und Versangabe. Davor fürchtet sich der Teufel. Mein dritter Stein, das ist auch ein besonders schöner hier, der hat ein Griffloch. Da kann ich meinen Daumen hier reinlegen, siehst du? Kann ich meinen Daumen hier reinlegen und meinen Mittelfinger auf der anderen Seite anlegen. Da hat so eine schöne Kerbe auf der anderen Seite. Und dann kann ich lange zielen und schließlich werfen. Mein dritter Stein ist 2. Korinther 9, Vers 8. Also die Umkehrung, könnte man sagen, von 2. Korinther 8, Vers 9. Kannst du dir besonders einfach merken. 2. Korinther 8, Vers 9, 2. Korinther 9, Vers 8. Und ich nenne diese beiden Verse manchmal auch das zweischneidige Schwert in Bezug auf Finanzen. Und was steht in 2. Korinther 9, Vers 8? Gott aber vermag auf uns überströmen zu lassen, jede Gnade, damit wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überströmend sind zu jedem guten Werk. Halleluja. Und wenn du nicht glaubst, dass hier von Finanzen die Rede ist und dass mit Gnade oder Befähigung in diesem Sinn finanzielle Befähigung gemeint ist, dann bitte lies 2. Korinther 8, Vers 9 am Stück. 8 und 9 am Stück, meine ich, und vergewissere dich ganz neu, dass Paulus in diesen beiden Kapiteln eigentlich ausschließlich von einer Opfersammlung spricht. Es geht dort nur um Finanz. Und insbesondere 2. Korinther 9, Vers 8, lies die zwei Verse davor und du wirst sehen, es geht um Finanzen. Wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten, etc. 2. Korinther 9, Vers 8 ist also mein dritter Stein. Gott aber vermag auf mich überströmen zu lassen jede Gnade, damit ich in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überströmend bin zu jedem guten Werk. Und das ist wahrscheinlich einer der Verse oder der Vers im Neuen Testament, der die meisten Superlative enthält. Und selbst wenn Zweifler kommen und Skeptiker dir ausreden mögen, dass es in diesem Vers um Finanzen geht, kannst du ihnen immerhin erwidern, was bitteschön ist denn zu verstehen unter allem, in allem, alle Zeit, alle Genüge. In allem, alle Zeit, alle Genüge und überströmend sein zu jedem guten Werk. Hä? Also alle ist ein Wort, das alles einschließt. Und es taucht 4 oder 5 Mal auf in diesem Vers. Es ist eine Universalwaffe. Seht ihr diese Steine, die David nahm? Ich bin mir sicher, dass er sie sehr bewusst ausgewählt hat. Die hatten entsprechende Kanten und sie hatten eine entsprechende Form und David wusste genau, wie diese Steine beschaffen sein mussten und welchen Drall er ihnen geben musste. Und als dieser erste Stein dann flog auf Goliaths Stirn, wir wissen, dass dieser Stein eindrang durch die Stirn in seinen Schädel hinein. Stell dir das mal vor, stell dir vor, mit welcher übernatürlichen Wucht, mit welcher übernatürlichen Technik David diesen Stein geschleudert haben muss, dass er den Goliath so erledigte. Der hatte nicht eine besonders weiche Stelle hier an der Stirn. Das war ein Riese. Der war gut gebaut in jeder Hinsicht. 3 Köpfe größer als jeder von uns. Eine Kriegsmaschine von Mensch stand da vor ihm. Aber David schleuderte diesen Stein. Und ein wichtiger Teil an dem, was ich euch heute Morgen predige, ist, dass du diese richtige Technik lernst, mit diesen Versen, mit diesen Steinen umzugehen. Dass du nicht sagst, ja, dann werfen wir ihn halt mal. Dass du nicht, das war halt Schweizerdeutsch, ja. Das mache ich auch bei uns zu Hause manchmal, dass ich predige immer auf Hochdeutsch, aber manchmal flechte ich dann so Schweizerdeutsche Flapsigkeiten ein, so dann werfen wir ihn halt mal. Das ist, wie viele Christen mit diesen Steinen umgehen. Aber ich habe gehört, ich soll das Wort bekennen. Ich habe gehört, ich soll mit dem Wort kämpfen. Aber weil sie nicht im Kämpfen geübt sind, kommt dann sowas raus. Damit erschlägst du keinen Riesen. Mit einem hingehauchten, ja, ich weiß, 2. Korinther 8, Vers 9, denn ich kenne die Gnade meines Herrn, Jesus Christus, dass er da reich war und meinetwillen arm wurde, damit ich durch seine Armut reich würde. Gott gebe, dass es wahr ist. In dieser Haltung würden viele kämpfen. Aber du musst lernen, mit Gewissheit dieses Wort Gottes auszusprechen und es dem Feind entgegenzuschleudern, so oft und so lange, bis er sich geschlagen gibt. Halleluja! Und geschlagen ist er dann, wenn die Finanzen reinrollen, wenn die Finanzen reinkommen, wenn das Geld im Überfluss da ist. Wir geben uns viel zu schnell zufrieden mit kleinen Segnungen. Wir denken manchmal, wir können den Herrn nicht noch mehr belasten. Eine Segnung kommt rein und sie ist vielleicht schon mehr, als wir erwartet haben. Und dann denken wir, oh Herr, preis dem Herrn. Vielen Dank, Jesus. Ich werde dich nicht weiter behelligen mit meinen Anliegen. Statt dass wir anfangen, unseren Blick zu weiten und das große Ganze zu sehen. Mein 4. Stein ist Philipper 4, Vers 19. Philipper 4, Vers 19, auch hier habe ich einen schönen braunen Stein. Der sieht aus ein bisschen wie ein Quarz, ist aber keiner. Und Philipper 4, Vers 19, hier sagt Paulus die bekannten Worte, mein Gott aber wird alles, was ich bedarf, erfüllen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Oder besser gesagt, mein Gott aber wird alles, was ihr bedürft, erfüllen, gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Er bezieht es auf die Leser. Ich habe es jetzt bereits personalisiert für mich. Aber eigentlich sagt er es in Bezug auf seine Leser. Wer waren seine Leser? Bitte lies den ganzen Philipperbrief, bevor du diesen Stein nimmst. Bevor du Philipper 4, Vers 19 gebrauchst im Kampf gegen den Goliath des Mangels. Dann wirst du sehen, dass die Philipper diejenigen waren, die Paulus am meisten unterstützt haben. Die ihm einmal und zweimal eine Opfergabe haben zukommen lassen. Einen Wohlgeruch vor Gott. Eine überfließende Gabe. So dass Paulus sagen konnte, ich habe mehr als genug. Und bitte stell dir dann nicht vor, dass sie Naturalien gesammelt haben. Es gibt ein Buch, ein deutsches Buch von einem deutschen Autor, das sich gegen den Zehnten wendet, so wie wir es kennen, wie wir es glauben. Und er hat die Vermessenheit und die Dreistigkeit zu behaupten, sie hätten damals Naturalsammlungen gemacht. Jetzt stell dir Paulus vor, der eine Naturalsammlung macht und sie dann mit einer Karawane nach Jerusalem schickt, damit die dort nicht verhungern. Dörrfrüchte, Trockenfleisch, Weizen, Säcke voll, Naturalien. Weil mit Geld können sie ja nicht umgehen da. Die können ja mit Geld nicht umgehen, deswegen müssen wir ihnen Naturalien schicken. Der Pastor und seine Frau, die können ja mit Geld offensichtlich nicht umgehen. Also bringen wir ab und zu einen Kuchen mit. Ist das die Haltung, die wir manchmal haben in Bezug auf das Reich Gottes, in Bezug auf die Gemeinde, in Bezug auf die Diener Gottes? Das ist falsch. Dein Pastor kann wahrscheinlich besser mit Geld umgehen als du. Sonst würde all das hier nicht zu sehen sein. Sonst würde hier kein Gebäude zu sehen sein, das vermietet ist und sich selbst trägt durch die vermieteten Räume. Und all diese Dinge. Denk mal darüber nach. Philipper 4,19 ist mein vierter Stein. Mein Gott aber, sage ich, wird alles, was ich bedarf, erfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und dann ist der Teufel meistens verschwunden. Nach vier Steinen ist er meistens weg, das kann er nicht ertragen. Aber nur für den Fall, dass er immer noch seine Fratze zeigt, habe ich einen fünften Stein. Und der fünfte Stein, oh, das ist heute Morgen ist das der schönste. Rötlich, oh, besonders schöne Form, fast wie ein Obelisk. Und mein fünfter Stein ist 1. Timotheus 6, Vers 17. 1. Timotheus 6, Vers 17, eingebettet in eine Warnung an die Reichen, die Paulus Timotheus weitergibt. Er solle die Reichen warnen, er solle ihnen sagen, er solle ihnen einschärfen, nicht auf die Vergänglichkeit des Reichtums zu bauen und ihre Hoffnung zu setzen, sondern auf Gott, der uns alles reichlich darreicht zum Genuss. Halleluja. Paulus war nicht gegen Reichtum. Paulus war nicht gegen Wohlstand. Paulus sagte nicht, schärfe den Reichen ein, ihren Reichtum umzuverteilen. Schärfe den Reichen ein, ihre Güter zu verteilen an alle Armen. Das sagte er ihnen nicht. Sondern er sprach von dem Gott, auf den wir unsere Hoffnung setzen sollen. Und das ist der Gott, der uns alles reichlich darreicht. Nicht, was wir zum Leben brauchen, sondern zum Genuss. Und auch diesen Vers könntest du übrigens nehmen, um Bibelübersetzungen zu prüfen oder einzuordnen. Du glaubst nicht, wie viele neuere, moderne Bibelübersetzungen diesen eindeutigen Vers, diese eindeutige Aussage von Paulus nehmen und sie verringern in dem, was sie sagt. Kleiner machen, geringer machen und so etwas einfügen wie, sondern ihre Hoffnung auf Gott setzen, der uns alles reichlich darreicht, was wir zum Leben brauchen. Eine Übersetzung hat es wortwörtlich so. Aber im Griechischen heißt es Eis Apollausin. Und Eis Apollausin bedeutet nichts anderes als zum Genuss. Das ist Überfluss, das ist Reichtum, das ist Übermaß, das ist Wohlstand. Von Genuss redest du erst, wenn es mehr als genug ist. Es ist kein Genuss, wenn Versorgung so reinkommt, dass du das Loch stopfen kannst. Damit, das ist noch nicht Genuss. Es ist schön, bitte versteht mich recht. Und ich bin dankbar für jede Versorgung, die wir erleben. Für jede Zuteilung von göttlicher Versorgung, die wir brauchen, um eine Rechnung bezahlen zu können oder einer Verpflichtung nachzukommen. Aber das ist nicht das, was Eis Apollausin beschreibt, zum Genuss. Gott weiß, dass wir Genussmenschen sind. Manche sagen, ja, ich bin halt ein Genussmensch und meinen damit, dass sie 30 Biere kennen und die Nuancen unterscheiden können von diesen 30 Bieren. Oder dass sie Käsekenner sind oder Wurstkenner. Ich kann 100, du kannst mir 100 verschiedene italienische Salami vorsetzen und ich sag dir genau, aus welcher Region sie kommen. Ich bin ein Genussmensch. Du solltest ein göttlicher Genießer sein und einfordern, was dir gehört und deine Hoffnung auf den Gott setzen, der dir alles reichlich darreicht zum Genuss. Und weißt du, wenn du in dieser Weise anfängst, lebendig zu werden, der Teufel wird fliehen. Der Teufel wird aufgeben, was er versucht zurückzuhalten. Er kann dich nicht länger berauben, wenn du in dieser Weise aggressiv wirst, wenn du dir ein Spiel daraus machst. Stell dir vor, du hast diese 5 Steine in deiner Hosentasche und der Teufel kommt an einem bestimmten Tag und will dir wieder mal die Hölle heiß machen, weil gerade überall Mangel und Knappheit ist und die Wirtschaftskrise wieder neu ausgerufen wurde, gerade in der Tageszeitung. Und er will dir Angst einjagen und sagen, ja, und woher meinst du zu wissen, dass du Überfluss haben solltest, dass du durchkommen kannst? Fängst an mit deinen Steinen Geräusche zu machen in deiner Hosentasche. Teufel, Stein Nummer 1, 5. Mose 8, Vers 18. Sondern du sollst an den Herrn, deinen Gott, denken, dass er es ist, der dir Kraft gibt, Vermögen zu schaffen, damit er seinen Bund aufrechterhält, so wie er deinen Vätern geschworen hat und so wie es heute ist. Willst du noch einen zweiten Stein, Teufel? 2. Korinther 8, Vers 9. Denn wir kennen die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, da er reich war, um unsertwillen arm wurde, damit wir durch seine Armut reich würden. Willst du noch einen dritten Stein, Teufel? 2. Korinther 9, Vers 8. Gott aber vermag auf uns überströmen zu lassen jede Gnade, damit wir in allem, alle Zeit, alle Genüge haben und überströmend sind zu jedem guten Werk. Bist du noch ein Steinteufel? Hast noch nicht die Nase voll? Wow, du bist aber heute wieder. Philipper 4,19. Mein Gott aber wird alles, was ich bedarf, erfüllen gemäß seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Und einfach zum Mitschreiben, Teufel, und auch für mich, um mich selbst aufzubauen, gebe ich dir auch noch 1. Timotheus 6, Vers 17. Ich setze meine Hoffnung auf Gott, der mir alles reichlich darreicht zum Genuss. Halleluja! Preis dem Herrn! Glory! Und weil wir Leute sind, die tun, was sie glauben, lass uns Folgendes machen. Meine liebe Frau hat mir den Impuls gegeben durch den Heiligen Geist. Lasst uns Folgendes machen, weil wir Philipper 4,19 glauben, dass wir uns beteiligen an dem, was der Mann Gottes braucht. Lasst uns noch einmal ein Opfer einsammeln, und zwar für Pastor Matthias und Gabi. Jetzt weißt du, warum du vorhin nicht alles gegeben hast, was du in deiner Brieftasche hattest. Meine Frau hat mir gesagt, wenn wir das so machen, dann musst du jetzt einen von den beiden Scheinen noch aufbehalten. Den habe ich jetzt noch. Lass uns das tun, um Pastor Matthias und Gabi zu ehren und uns noch besser zu positionieren für diese Art von Kampfführung. Und ich sage dir, es wird ein Kampf sein. Bitte denk nicht, das ist hier ein Glasperlenspiel oder sowas. Das ist irgendwie philosophisch, theologisch, abstrakt, abgehoben. Nein, das ist ganz praktisch. Du verleihst diesen Steinen zusätzlichen Nachdruck und deine Schleudertechnik entwickelst du, je mehr du ein Geber bist. Lukas 6, Vers 38 wäre auch ein wunderbarer Stein in diesem Arsenal. Kommt einfach nochmal nach vorne, wie der Herr euch führt und leitet, und gebt ein Opfer für Pastor Matthias.